Präsidenten für eine Vorstellungsrunde. Es kennen sich vermutlich ohnehin alle soweit ganz gut. Ich fange mal ganz links außen an. Nochmals für jene, die noch nicht seit dem Vormittag hier sind. Da sitzt die Monika Mokre, Politikwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, hat heute schon ein paar äußerst, inspirierende Impulse in den Vorträgen und auch in der Diskussion geboten. Neben ihr sitzt die Daniela Grabe, in Graz auch bekannt als grüne Gemeinderätin. Daneben sitzt die Anita Hofer, Vorstandsmitglied der IG Kultur Steiermark sowie der IG Kultur Österreich. Ich in einer neuen Rolle als Moderator. Neben mir sitzt die Claudia Klimt-Weithaler, Landtagsabgeordnete der KPÖ. Nochmals ein herzliches Willkommen. Die Evelyn hat uns schon ein paar Themenstränge aufgemacht, an denen wir uns entlang arbeiten können. Ich höre da jetzt gerade noch aus dem Hintergrund, ich habe noch bei der Vorstellung jemanden vergessen, nämlich nochmals die Lydia Grinzer-Radojevic, die auch mitdiskutiert, die ist sozusagen mit uns auf dem Podium. Genau, und eine andere junge Frau, aus der Rücksichtnahme sozusagen sie da hinten ist. Ich will trotzdem nicht viel Zeit verlieren und ganz gerne mit dir, Anita, beginnen. Wir haben heute viel erfahren. Meine erste Frage an dich, wo du ja quasi auch als Veranstalterin und Vorstandsmitglied der IG Kultur Österreich jetzt auch aufgefordert bist, darüber nachzudenken, wie lässt sich dieser Sukkus des heutigen Symposiumstages dann auch tatsächlich in eine kulturpolitische Praxis übertragen? Inwieweit kannst du nach diesem langen Tag eigentlich, was kulturpolitische Handlungsmöglichkeiten betrifft, zuversichtlich sein und bleiben?
Oui. zuversichtlich sein kann ich vielleicht insofern, als da ein paar so sehr spannende Aspekte gebracht wurden, wie zum Beispiel darüber nachzudenken, den Kulturbegriff überhaupt abzuschaffen. Das wäre zum Beispiel so ein sehr großes, spannendes, experimentelles Feld, um zu schauen, ob uns das vielleicht weiterbringt. Insgesamt verort ich hier in der Steiermark im Besonderen, vielleicht auch in ganz Österreich, du hast ja für ganz Österreich schon ein bisschen geschildert, also das wie eine ganz, ganz große Depression unter den Kulturschaffenden, Kunstschaffenden und das schon sehr lange eigentlich. Ich erinnere zum Beispiel, die Heidrun hat es halt angesprochen, an diese Plattform 25 Bewegung, die ist 2011 entstanden und sie hat geschildert, dass da eine Bewegung entstanden ist, die unter sehr vielen unterschiedlichen Bereichen stattgefunden hat, nämlich der Bildungsbereich, der Sozialbereich, der Wissenschaftsbereich und der Kulturbereich. Also ich kann mich ganz gut erinnern, dass in dieser Bewegung kaum Kulturschaffende zu finden waren. diese ist sozusagen die Teilnahme an dieser Bewegung wurde an die IG Kultur Steiermark vielerseits delegiert. Ja, und ich verorte das auch also, immer wieder mal, dass sozusagen alles, was politische Angelegenheiten der Kultur angehen, an die IG delegiert werden. Und ich verorte das diese Instrumentalisierung, die jetzt schon seit Jahren stattfindet in dieser neoliberalen Ideologie, dass die sehr, sehr lange nicht wahrgenommen wurde oder sogar verharmlost wurde. Das heißt, die ganz klare Botschaft, die da seit einigen Jahren in dem Land herrscht, dass links eigentlich nicht gut ist und links sozusagen irgendwie alles, was links ist, eigentlich irgendwie reglementiert gehört oder dass man zumindest mit Homogenisierung von Ansichten und Meinungen ein bisschen darauf schaut, dass nicht zu viele linkes Gedankengut im Kunst- und Kulturbereich groß werden kann. Ja, da ist sozusagen einfach zugeschaut worden und auf der einen Seite und auf der anderen Seite verorte ich natürlich durch diese Instrumentalisierung eine Überforderung aufgrund dessen, dass man, das ist heute auch schon sehr, sehr stark geschildert worden, dass man halt schauen muss, wie man sein eigenes Hemd rettet und das Gegenteil von dem, was wir uns schon seit Jahren wünschen, passiert, nämlich nicht die Solidarisierung, sondern die Entsolidarisierung.
Ja, vielen Dank fürs Erste. Ich möchte mich mal den beiden Politikerinnen jetzt am Podium zuwenden. Also ich selbst habe ja zuvor noch gemeint, dass ja vielleicht die zahlenmäßig geringe Teilnahme von Politikerinnen und Politikern auch am heutigen Tag deshalb verschmerzbar sein könnte, weil sich sozusagen innerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten der Politik heute vielfach gar nicht mehr so viel machen lässt im Zusammenhang mit den Fragestellungen, die wir etwa im Zusammenhang von Kunst und Kultur in zeitgenössischen kapitalistischen Gesellschaften diskutieren, dass der Politik sowieso an Grenzen stößt. Nichtsdestotrotz, die Politik ist gefordert, gerade die Kunst- und Kulturschaffenden adressieren ja auch immer wieder ihre Forderungen an die Politik und wie auch im Laufe des heutigen Tages ziemlich klar geworden ist, ist die Sorge groß, dass sozusagen der Rechtspopulismus, rechte Politik sich jetzt auch im Laufe der vergangenen Jahrzehnten sehr erfolgreich auch der Kultur bemächtigt hat. Um nicht zu sagen, die Rechte hat den Kulturbegriff usurpiert. Das war schon von Identität die Rede, überträgt sich auch sehr stark in rassistische Politik. Jetzt ist auch der Begriff sozusagen oder die Frage aufgetaucht, wie kann man da eigentlich von linker Seite dagegenhalten? Und da interessiert mich natürlich schon auch die Perspektive der KPÖ.
Ich darf vielleicht vorweg zwei Sachen sagen, bevor ich auf die Perspektive der KPÖ zu sprechen komme. Erstens, dass die Politik heute in meiner persönlichen Form erst zu spät gekommen ist, hat damit zu tun, dass wir nur zwei Mandate haben und auch am Vormittag schon eine sehr interessante Tagung stattgefunden hat, bei der ich teilgenommen habe. Heute startet 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, das war am Vormittag. Jetzt zur Kultur. Ich glaube, gerade ein Symposium mit dem Titel, wo es um die Lage von Kunst und Kultur im zeitgenössischen Kapitalismus, in kapitalistischen Gesellschaften geht, ist es für eine Kommunistin sehr interessant, teilzunehmen. An dieser Stelle danke für die Einladung. Was tut die KPÖ? Ich bin seit 2005 für die KPÖ im Landtag und wurde zur Kultursprecherin damals von meiner Fraktion benannt, ohne dass ich mit irgendeiner fachlichen Erfahrung aufweisen konnte zu diesem Zeitpunkt. Mittlerweile ist mir die Kultur sehr ans Herz gewachsen und wir versuchen einfach sehr konkret da zu sein und diese Dinge, die jetzt auch noch einmal zusammengefasst wurden, wenn es um den Arbeitsbegriff geht, wenn es um die Produktionsbedingungen geht, wenn es um die prekären Verhältnisse geht, unter denen Kunst- und Kulturschaffende leben, dann fühle ich mich als KPÖ-Politikerin sehr angesprochen, weil wir konkret ja auch da sind für die Menschen in diesen Situationen, einerseits jetzt in Form von, dass man zu uns kommen kann und durchaus daraus politische Initiativen, also parlamentarische Initiativen entstehen, sei es jetzt auf Landtagsebene oder auch in Gemeinderäten, also da gibt es einige Beispiele, aber auch für die Kunst- und Kulturschaffenden selbst. Ja. Einerseits nämlich, wenn es um diese konkreten Arbeitsbedingungen geht, aber auch bei persönlichen Hilfestellungen. Was natürlich schon, und da möchte ich jetzt so auf das zu sprechen kommen, was du ja auch in der Frage mitformuliert hast, ja, kann die Politik überhaupt noch was tun? Ja, sicher kann sie was tun, sollte sie auch. Kommt halt auch immer darauf an, in welchem Kräfteverhältnis verschiedene politische Fraktionen auch sich jetzt auf Landesebene oder auf Bundesebene zusammenfinden und welche Schwerpunkte das es gibt. Abschließend vielleicht noch, gerade die Plattform 25, jetzt spreche ich sie zum dritten Mal an, war ja genau so eine Situation, wo einerseits Kulturschaffende, Künstler, Künstlerinnen, aber auch Menschen aus anderen Bereichen auf die Politik zugekommen sind und gesagt haben, Hilfe, das geht so nicht. Der Plan war damals -25% in jedem Ressort, das ist dann eh nicht gekommen. Und dann gab es diese heute schon so oft genannte Solidarität sehr wohl, wobei man jetzt ganz klar dazu sagen muss, und das teile ich mit der Anita, nicht nur unter den Kulturschaffenden, sondern unter den Menschen, die im Sozialbereich gearbeitet haben, in der Bildung, in der Kinder- und im Kinder- und Jugendbereich und im Kultur. Und eines, was du gesagt hast, Heidrun, teile ich nicht ganz. Ich sehe es nicht so, dass es nichts gebracht hat. Es hat einerseits sehr wohl Nachbesserungen im Sozialbudget gebracht, aber gleichzeitig, denke ich, hat es auch das gebracht, und ich glaube, du hast es selber genannt, es sind da Menschen auf die Straße gegangen und für ihre Sache eingestanden, die zuvor noch nie an einer Demonstration teilgenommen haben. Und ich glaube, das macht was und das ist auch notwendig.
Ja, vielen herzlichen Dank. Daniela Grabe, die Grünen sind ja historisch auch angetreten mit dem Anspruch, eine gesellschaftliche Erneuerungskraft zu sein. Heute, das ist ein durchaus eine sehr ernüchternde Erkenntnis, ist ja in vielen Vorträgen auch Statements, sind wir immer wieder mit dem Punkt angekommen, irgendwie haben wir verloren bei diesem Erneuerungsgedanken. Wir finden uns augenblicklich in einer unglaublich rückwärtsgewandten Wirklichkeit wieder, sei es bei Donald Trump, der Amerika wieder groß machen will, bis hin auch in einer österreichischen Politik, wo der Heimatbegriff eine neue Hochkonjunktur feiert, der Patriotismus zu einem Leitparadigma wird, auch dann vor allem der Ausgrenzung und letztendlich der auch im Sinne einer Desintegration der Gesellschaft. Was haben da die Grünen eigentlich noch anzubieten, gerade auch im Hinblick auf im Selbstbewusstsein oder ihrer eigenen kulturpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten, gerade auch auf kommunalpolitischer Ebene?
Gut, bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich zu anderen Themen eingeladen worden bin, dass ich über den Bereich Gedenkkultur, für den ich in Graz stehe, spreche. Aber ich werde mal versuchen, spontan, solange ich noch Politikerin bin, das ist im Februar dann nicht mehr der Fall, dazu was zu sagen. Gesellschaftliche Veränderung. Na, natürlich sind wir dafür angetreten und es ist natürlich enttäuschend, wenn man sieht, dass die Vorstellungen, die wir in der Gründungszeit hatten, wie man eine Gesellschaft durch Überzeugungskraft, durch seriöses Arbeiten, durch was auch immer alles ändern kann, dass wir da nicht nichts erreicht haben, aber relativ dicke Bretter bohren müssen. Und ich denke, ein Teil davon ist sicher, da komme ich nachher kurz drauf, an unserer Herangehensweise vielleicht zu suchen, aber ein großer anderer Teil ist, dass die Gesellschaft selber sich ja auch ändert. Wir hören laufend von dem Backslash, ob das jetzt ist, was junge Menschen sich vorstellen, junge Frauen, die sehr antifeministisch zum Beispiel sich entwickeln. Wenn man mit Leuten aus der Jugendszene spricht, hört man immer wieder, wie viele junge Frauen das Bild haben, gut zu heiraten, damit sie abgesichert sind und so. Und gegen das alleine kann eine 12-15% Partei wahrscheinlich nicht wirklich etwas machen, sondern da muss man in viel mehr Bereichen ansetzen, um eine Gesellschaft wieder zu politisieren. Das ist jetzt ja nicht nur das, was bei den grünen Kernthemen zu vermissen ist. Vielleicht das, was wir als Grüne anders machen könnten oder sollten, oder zu der Frage, was wir jetzt speziell für den Kulturbereich auch in der Stadt Graz machen können, da stößt man, also wir können sicher zig Sachen besser und anders machen und haben wahrscheinlich immer wieder dieses Problem, dass es schwer ist, die Leute mit komplexen Fragestellungen, mit komplexen Sachverhalten zu erreichen und dass nona populistische Aussagen und Gegenmodelle einfach viel, viel lauter werden, viel, viel leichter Gehör finden und es schwierig ist, dagegen anzugehen. Was ich aber jetzt konkret sagen wollte, war in Bezug auf etwas, was die Heidrun vorher angesprochen hat, was generell die Politik, ich kenne es jetzt halt von der Gemeindepolitik, sehr, sehr lähmt, das ist dieses Ressortdenken, das ist dieses Kasteldenken. Ein Ideal- oder eben Nicht-Ideal-Beispiel ist genau diese Entwicklung in Reininghaus. Es hat so viele Versuche gegeben, auch von unserer grünen Kulturstadträtin, dort einen Kulturdialog oder einen interdisziplinären Dialog Entschuldigung, anzustreben, weil genau das die Idee war, dass so eine riesengroße Chance von so einem großen Stadtteil, der sich entwickelt, wo man ganz von vorne anfangen kann, dass dort ein Zugang, der partizipativ ist, der andere Perspektiven einbindet, der Kulturschaffende einbindet, der auch ökologische Kriterien ganz stark berücksichtigt und so weiter, dass das eigentlich das Gebot der Stunde und des 21. Jahrhunderts her, de facto ist, dass jeder Versuch einfach dann letztlich gescheitert ist. Es scheitert dann daran, selbst wenn, weil du gesagt hast, die Lisa hat dann auch einen Kulturdialog gestartet, damit ist es vielleicht ähnlich wie bei Kulturschaffenden auch abgeschoben worden, so, das muss jetzt die Kultur machen. Dass das insgesamt ein völlig falsches Konzept ist, weil der Großteil davon im Ressort Stadtplanung ist, ein anderer Teil im Ressort Verkehr, ein dritter im Ressort wie auch immer was, das scheitert, also da anders vorzugehen, scheitert aus meiner Sicht an den wirklich an diesen Kasteldenken, an den Ressortgrenzen und dabei aber auch natürlich an den Eitelkeiten der handelnden politischen Personen, die den Erfolg jetzt niemand anderen gönnen wollen, der in einem anderen Ressort ist. Und das ist in dem Fall jetzt, was die Kultur betrifft, sehr, sehr traurig, weil das auch dazu führt, dass eigentlich die Frage mit Kultur sehr, sehr oft einfach reduziert wird auf den Kampf um möglichst geringere Budgetkürzungen und nicht um das, was Kulturschaffende oder junge Menschen oder wer auch immer sich einbringen will in der Stadt, eigentlich produktiv dazu beitragen können. Ein Satz noch zu dem, wo ich gefragt wurde, warum ich eigentlich herkommen sollte, weil ich bin weder kulturpolitisch Verantwortliche noch Kulturschaffende, aber vielleicht ein Punkt, weil ein Thema auch war immer diese Arbeit, die Unabhängigkeit von den Arbeitsbedingungen. Ja? Jetzt mache ich einen ganzen Schwenk. Ein für mich größeres Projekt, das ich habe, ist dieses Projekt Stolpersteine, die Gedenksteine, die ich nach Graz gebracht habe. Und da war diese Frage der Unabhängigkeit eine ganz zentrale Vorgeschichte. Ich habe am Anfang naiv gehofft, als ich in den Gemeinderat gekommen bin, das werde die Stadt machen. Die Stadt werde sich der Verantwortung, die man als ehemalige Stadt der Volkserhebung hat und so weiter stellen. Weit gefehlt, es ist nichts passiert. Letztlich habe ich dann gemerkt, okay, dann muss ich selber was machen und habe einen Verein gegründet, damit wir diese Stolpersteine in Graz auch verlegen können. Die Frage war von Anfang an, wie finanzieren wir das, wie konzipieren wir das in dieser Frage von Abhängigkeit und Nichtabhängigkeit. Als ich das Projekt gestartet habe, war kurz danach Wahlen und dann hat die Lisa Rücker das Kulturressort gekriegt. Das hat es natürlich für das Projekt einfacher gemacht, aber die Voraussetzung für mich war immer, ich weiß nie, wie lange es das so gibt. Und das Projekt ist jetzt so aufgesetzt, dass es notfalls ohne jegliche Subvention auch auskommen könnte. Ob das gut ist oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. Ja, das war für mich jetzt immer so ein Sicherheitsnetz. Ich will nicht wissen, weil wir jetzt das Beispiel Wels gehört haben. Ich weiß nicht, wie viel die Leute vom Schlachthof selber Verantwortung haben, aber man sieht trotzdem, wie einfach blitzschnell Förderungen und Unterstützung abgedreht werden können. Das will ich in Graz mit dem Projekt nicht haben. Also ist sehr viel ehrenamtlich. Klammern Selbstausbeutung, dieses ganze Thema. Und es ist sehr viel, und das ist vielleicht der schöne Aspekt, dass die Bevölkerung sich daran beteiligt, indem sie Steine stiften und so weiter. Aber zu der Frage jetzt, und dann höre ich damit auch schon auf, zu der Frage der Unabhängigkeit. Ich frage mich das immer wieder. Es macht das jetzt leichter, weil ich weiß, egal was für eine neue Regierungsmehrheit kommt, sie können uns das Projekt nicht wegnehmen, weil das gehört der Bevölkerung, die das unterstützt. Aber trotzdem bleibt immer noch die Frage, ist verdammt nochmal nicht die Stadt, wer auch immer das dann ist, auch in der Verantwortung im Bereich Aufarbeiten der NS-Vergangenheit selber was beizutragen, was jetzt immer wieder passiert ist bei anderen Projekten, ob das die Laufschrift von der Katrin Bold ist oder die Gedenktafeln von Jochen Gerz und so weiter, kommt immer, jetzt haben wir ja eh schon die Stolpersteine. So, das reicht praktisch. Ja. Und das ist ein bisschen das, was ich jetzt merke im Kleinen, obwohl eben nicht jetzt wirklich hauptberuflich Kulturschaffende, was, denke ich, sehr oft, so wie bei euch das jetzt abgewälzt wurde, ihr sollst die Plattform 25 mitbetreuen, wird halt das jetzt, das eine Projekt, wo die Stadt fast nichts dazu beigetragen hat, herangenommen, so als Beruhigung, wir sind eh gut unterwegs in dieser Sache. Und da, denke ich, das ist die Kehrseite von der Unabhängigkeit. Jetzt können sie sich, also sie, bin ja ein Teil davon, aber kann sich die Regierungsmehrheit in der Stadt immer wieder daran abputzen, dass es ja eh etwas gäbe, eben mit ehrenamtlicher Selbstausbeutung, mit immer wieder sehr weitere Ausbeutung, dass die Leute, die für uns die Fotos machen und sonst wie halt von der Ausbeutung auch betroffen sind und so weiter. Ja, das ist also die von mir selber erlebte Kehrseite der Unabhängigkeit. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Jetzt entschuldige, war etwas lang.
Nein, das also passt für mich total, weil ich halt das Einmahnen von Gedenkprojekten, gerade auch im Kontext unserer Diskussion heute, nicht zuletzt deshalb eben für bedeutsam, weil wir ja auch in der politischen Kultur unserer Zweiten Republik mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo neuerdings das Leugnen von NS-Verbrechen und das sozusagen auf direkte Weisung auch des Justizministeriums ja nicht mehr strafverfolgt wird. Damit ist eine sehr beunruhigende Tür aufgemacht, wo ich mir noch gar nicht näher ausmalen will, was das in weiterer Zukunft auch mit unserer Verantwortung gegenüber der eigenen NS-Vergangenheit, was wir da zu erwarten haben. Aber nichtsdestotrotz komme ich nochmal auf den Vormittag zurück und damit auch wieder zu dir, Monika, beziehungsweise auch Lydia, wenn du die Möglichkeit dazu hast und du in Ruhe ein Mikrofon in der Hand halten darfst. Ich habe in bester Erinnerung nochmal auch den Appell von Franco Berardi Bifo in seinen Schlussausführungen, wo er gesagt hat, eigentlich ein sehr, sehr, sehr trostloses Bild, dass er gesagt hat, die Demokratie ist verloren, damit auch die Politik und alles, was uns bleibt, ist letztendlich unser Überlebenskampf. Und trotzdem das unbeugsame Festhalten an der Idee der Wiederaneignung von Gesellschaft, er hat auch dann das noch ausgedehnt auf Technologie, das Reappropriation of Society. Jetzt, das klingt so abstrakt für mich und ich glaube, wir sind jetzt auch ein bisschen aufgerufen, das ein bisschen konkreter zu machen, aber trotzdem nochmal, weil mir das auch eingefallen ist, Monika, weil die Evelyn hat auch hingewiesen mit dem Verweis auf die Diskussion um den Freiheitsbegriff, ob nicht das Kunstfeld, das Kunstsystem eigentlich auch das affirmiert, was wir eigentlich kritisieren als kapitalistisches System, das quasi gerade auch so diese kreativen Entrepreneurs, diese Künstlerinnen fast wie Pioniere auch dieses neoliberalen Idealmodells der Selbstausbeutung sozusagen das alles erst aufbereitet hat. Aber nochmal, um für uns zu überlegen, wie kann das dann konkret gestaltet werden? Gibt es, um sozusagen damit Adorno auch ein bisschen einen Zweifel einzubringen, gibt es überhaupt ein richtiges Leben im Falschen?
Nein.
Darf ich damit jetzt aufhören?
Es gibt den wunderbaren, einige kennen ihn sicher, Nebojša Mikelić vom Rex-Zentrum in Beograd, mit dem ich dann immer wieder Diskussionen führe, wie irgendwas, was ich tue. Und wenn ich fertig bin, sagt der Nebojša, ja, das geht im Kapitalismus nicht. Und da hat er immer recht. Und trotzdem, naja. Ne? Also ich sehe auch das, was der Bifo hat gesagt hat, das war wichtig für mich, um wirklich also auch eigenes so politisches Handeln in Verzweiflung so ein bisschen zu relativieren und sagen, okay, vielleicht sollte ich das einmal zugestehen, dass viele Dinge, die ich tue, punktuelle, weiß ich nicht was, erste Hilfeleistungen sind, aber keine politische Änderung führen, zu keiner politischen Änderung führen. Zugleich, ganz so negativ würde ich das, glaube ich, nicht sehen. Was ich mich frage, und zwar gerade auch irgendwie im Lichte dessen, was wir hier diskutiert haben, gerade auch am Nachmittag, ich glaube eigentlich, dass Kunst- und Kulturproduktion und Präsentation über lange Zeit und immer wieder ein Fokus war, zumindest ein symbolischer Fokus, dass wenn in unserer Gesellschaft falsch läuft, was zu kritisieren ist und dass es an diesem Punkt auch angesetzt wurde. Und was Lydia beschrieben hat, dass es einen Punkt gab, wo Leute wirklich einen Ort verteidigt haben, körperlich verteidigt haben, um 5 Uhr morgens oder sowas gegen die Polizei und dass das jetzt vielleicht nicht mehr passieren würde. Das hat mich assoziativ daran erinnert, an die Situationen, wo es passiert, dass wir um 5 Uhr früh wo stehen, nämlich wenn es um Deportationen geht. Ne? Das ist, also da stehen dann relativ viele Leute, die eigentlich später aufstehen, dort und versuchen das zu verhindern. Und ich frage mich, ob wir nicht, ja wir alle, auch als Intellektuelle, aber ihr auch als Künstler, Künstlerin auch darüber nachdenken sollten, wo sich zurzeit symbolisch, aber auch physisch, materiell die Probleme unserer Gesellschaft am meisten festmachen und dass wir dort sein sollten in unserer Funktion als, wie auch immer, ja, als Intellektuelle, sage ich jetzt einmal, ich bin ja keine Künstlerin. Ne? Und es ist für mich, und es ist jetzt eher emotional, nein, es ist nicht nur emotional, das stimmt nicht, aber also ich habe immer das Gefühl, also eben, es gibt diese Orte und ich sehe die stark an den Rändern, dort, wo wirklich harter Ausschluss passiert zurzeit und das ist, glaube ich, wo es um Migration und Flucht geht, unter anderem. auch zum Beispiel dort, was um Gefängnisse geht, nicht? Aber so diese Orte. Und ob man in dieser Hinsicht darüber nachdenken könnte, wo die Wissensproduzierenden auch ihre Aktivität, ihr Begehren hinrichten könnten, unter anderem. Und das bringt mich zu einem zweiten Punkt, den ich heute immer versucht habe mitzureflektieren. Ich hatte den Eindruck, wenn wir gesprochen haben über politische Aktivität von Künstlern und Künstlerinnen, dass es da so zwei Aspekte gibt, die ineinander gehen und jetzt einmal ganz, ganz klassisch sagen würde, der Gewerkschaftsaspekt und dann vielleicht der Kaderparteiaspekt oder die Idee einer Avantgarde für Gesellschaft. Und das geht ineinander, aber es ist nicht das Gleiche. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man schärfen müsste in der Analyse. Also wo geht es um die eigenen Arbeitsbedingungen? Wo geht es darum, Gesellschaft zu verändern? Und wo geht das ineinander? Weil ich sehe das genauso wie der Martin und wie viele andere gesagt haben, da wird ein Role Model entwickelt, das also gegen den Willen derer, die das Role Model sozusagen ausfüllen, das für die ganze Gesellschaft gültig sein soll. Aber trotzdem glaube ich, und das hatten wir immer wieder auch über die Veranstaltung, auch bei dieser Frage der Klassenfrage innerhalb der Kunstszene, also inwieweit stehen die Bedürfnisse, Ansprüche, Interessen der Künstler und Künstlerinnen für eine breitere Gesellschaft, für eine breitere Gesellschaftsänderung und inwieweit nicht? Und inwieweit geht es wirklich um die eigenen Positionen, was durchaus legitim ist, aber es ist halt einfach was anderes. Ne? Und ich denke, also, dass diese Stränge könnte man fruchtbar machen, gerade auch im Hinblick auf das Stichwort Solidarität, das die Evelyn dankenswerterweise geliefert hat, und auch nachdenken, also was heißt Solidarität, was solidarisch mit wem und in Bezug worauf. Und das, und damit höre ich jetzt auf, da ist für mich auch wieder immer so eine offene Frage mit dieser Verantwortung des Staates. Ja, kein Thema, ganz klar, gerade auch bei diesen Gedenkprojekten, aber auch insgesamt für Kunst und Kultur. Zugleich, wie wir wissen, hat es in Österreich traditionell eine ziemlich paternalistische Komponente. Der Staat sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Zivilgesellschaftliches Engagement wird sehr oft jetzt gesehen auch als etwas Positives, dass man sich selber dafür entscheidet, wofür man eigentlich verantwortlich sein will. Ist zugleich natürlich ein Verantwortung abschieben des Staates auf Leute, die dann dafür nicht bezahlt werden und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes, glaube ich, dieser Dilemma, die ich halt so gerne irgendwie habe, ne? Wo ich mich, die ich da so sehe. Und Lydia, ich tausche sehr gerne Mikrofon gegen Baby. Nö, Freunde, das war ein egoistisches.
Ja, I agree a lot what Monica said. Just maybe I would like to add this about political engagement. I think it's a little bit too sharp to say, is it art and culture some special fields for political engagement? I think no. I think political engagement is nothing special. It should be something what is our everyday practice and what is somehow incorporated in our bodies also. And in the fields and through the action that are actually we are through which we are living our lives. So I would not post, and I think more we will press on art and culture as a special field for political engagement, more we will first, I think, destroy the field as a field, because it is, like I said before, it is actually becoming a subsidy and for social politics, for good security politics, for health politics. So it cannot be subsidized. Art and culture are some special, social practices with special tools. Like all others, but I don't think it's somehow specially dedicated to be political. I don't know why doctors cannot be political, why they should not politize. So this is one thing. And the second thing is also, you said civil society. Since I'm coming from Slovenia and from Yugoslav context and the post-socialist context, we have a very bad experience with civil society. Civil society brought to us capitalism. So I'm not very sure how much, this is a joke, but it's true also. But I'm not very sure how much this could be as something to think something as an emancipatory concept. Because if we see through the history, we have a lot of models, which was this political engagement on the workplace, and maybe to think also through this something, through this point of view as some possibility for some actions. Because as I said, I think political engagement should not be something external to us, but something what actually we are introverting all the time through our everyday practices, and which actually should be connected with everything, how we are doing. Because this is the point, what we can learn from capitalism is it's not about what it is doing, it is how it is done. And I think here, and one more thing, I will just and then finish. But the basis for this, and this I think also includes, it's not a reappropriation of technologies, it's the reappropriation, I think, of institutions. And here I think the political parties also has to politize again themselves, because they, as a member of official and formal ruling structures, they have access to institutions, whatever kind of it. They are struggling for budgets, they are interventioning in institutions, they are having a power, or at least sharing a power there in the, and that's why I think this reappropriation of institutions, it's very important for all that are outside of institutions, because all these movements showed very clearly that they cannot be, they are not first sustainable. They are gathering some energy, and most of the time, this when this peak of the energy is, then it's losing and it's staying almost nothing or some small things. And I think in this way, this reappropriation of institutions are very important, because to create a new institution, we need much more social effort than to reappropriate it. So maybe just this also to address that we are also having a member of the party.
Naja, ich bin dir sehr dankbar, weil ich da gleich ein paar Elemente aufgreife. Ich versuche jetzt nur kurz zu überlegen, was zuerst. Vielleicht mit dir, Claudia. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Lydia nicht sozusagen das Pouvoir von Politik ein bisschen überschätzt. Ich bin da skeptischer. Nichtsdestotrotz, Tim Renner, der Berliner Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten, hat heute auch davon gesprochen und hat zitiert den Wolfgang Thierse, eine sozialdemokratische Galionsfigur Deutschlands und langjähriger Bundestagspräsident, der gemeint hat, es gibt keine rechte und linke Kulturpolitik, sondern es gibt lediglich schlechte oder gute. Da greife ich jetzt nochmal sozusagen auch diese Idee raus und frage nochmals auch nach der Ideologie. Wir haben schon heute gehört, dass auch Kulturpolitik zunehmend politikbefreit ist. Ideologie ganz allgemein ist nicht nur übel beleumundet, sondern auch weitgehend für die Menschen kaum mehr erkennbar. Gerade auch die Positionierung der politischen Parteien schwer unterscheidbar, es sei denn, es geht um Flüchtlinge deportieren oder Willkommenskultur, sozusagen in diesen Extremen. Nichtsdestotrotz würde mich da dein Zugang nochmal interessieren, sozusagen, wie kannst du dir vorstellen, Ideologie zu rehabilitieren? Wie ist das überhaupt zu rechtfertigen? Warum Ideologie wieder stärker auch, gerade auch im Hinblick auf Kulturpolitik, stärker ins Treffen geführt werden sollte?
Da könnte man jetzt sehr weit ausholen. Ich versuche es jetzt an einem Beispiel festzumachen. Ja? Und es ist eh sehr aktuell. Wir hatten ja vor kurzem einen Beschluss über ein neues Kunst- und Kulturfördergesetz in der Steiermark. Und jetzt bin ich eben genau seit 2005 dabei, wo dieses Kunst- und Kulturfördergesetz verabschiedet wurde. Und das wurde als großer Meilenstein gefeiert. Und ich habe das damals eben sozusagen mehr oder weniger im Nachhinein mitbekommen. Ich bin erst später in den Landtag gekommen, wie schon sozusagen der Beschluss war. Aber die Erarbeitung damals war die, dass die Experten und Expertinnen, sei es jetzt von der Kunst- und Kulturebene, aber auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus dem Bildungsbereich, da sehr mit einbezogen wurden, um dieses Gesetz zu machen. Ja, es gab zwar einen politischen Referenten, der sozusagen von sich aus auch gesagt hat, ich will das ändern und da gehört jetzt was Neues gemacht, aber letztendlich gab es da eine sehr breite Diskussion und eine Meinungsfindung, wo meiner Meinung nach diejenigen Personen beteiligt waren, wo es mir sinnvoll erscheint, dass man diese Menschen mit einbezieht, wenn man so etwas vorhat. Dieses Gesetz ist dann verabschiedet worden und es gab dann inzwischen mehrere Novellierungen. Und die jetzige Form, die wir haben, mit der bin ich nicht zufrieden, gegen die habe ich auch gestimmt, der Herr Schnabel wird das bestätigen können, und zwar hauptsächlich deswegen, weil diese Kritikpunkte an dem Gesetz, die habe nicht ich mir dort überlegt vor Ort, sondern die wurden ja an mich als Politikerin auch herangetragen. Wiederum aus dem, jetzt sage ich, Experten-Expertinnen-Bereich, weil man denkt, es ist immer die Person, die beste Expertin, der beste Experte, der unmittelbar in der Sache zu tun hat. Ja? Und was mich so gestört hat, war, dass man sich zwar diese Argumente angehört hat, einerseits in Form von Stellungnahmen, die ja aus den verschiedensten Bereichen auch schriftlich, selbstverständlich, eingelangt sind. An der Stelle auch danke, ich habe das auch im Landtag gesagt, ich finde es super, dass dann Menschen sich da wirklich diese Zeit nehmen, obwohl sie unter diesen Bedingungen arbeiten und leben, ja, sich hinsetzen, wahrscheinlich nicht einzeln, sondern in Gruppen dort diskutieren, was ausarbeiten und sagen, diese Stellungnahme geben wir ab. Und was mich dann ärgert, ist, dass diese Stellungnahmen zwar gelesen werden, davon gehe ich aus, aber dass die dann letztendlich in der weiteren Erarbeitung keine Beachtung finden. Und diese Punkte, die da ja von unterschiedlichsten Seiten her kritisiert worden sind, also es ist mir schon klar, dass jetzt in dem Fall ein zuständiger Landesrat nicht hergeht und sagt, alles, was da kommt, schreibe ich jetzt in das Gesetz hinein. Immerhin muss er ja da auch eine Ideologie, eine Meinung, ein Statement haben, wie er Kulturpolitik oder wo er seine Schwerpunkte setzen möchte. Und das ist ja auch gut so. Aber letztendlich finde ich, dass man mit denjenigen, die es dann letztendlich betrifft, weil das Gesetz wird ja gemacht und unter den Auswirkungen des Gesetzes haben diejenigen, die wiederum mit dem zu tun haben, in dem Bereich zu arbeiten, mit dem müssen sie leben und die Auswirkungen sind jetzt zum Teil, sage ich jetzt auch so, dass die darunter leiden, das traue ich mir jetzt sagen. Aber wie gesagt, von dem her ist es notwendig, dass man diese Dinge dann nicht missachtet und meiner Meinung nach geht man mit den Menschen einfach nicht so um. Punkt.
Ich darf übrigens in Erinnerung rufen, dass natürlich die Möglichkeit besteht oder auch die Einladung besteht, auch ans Publikum mitzudiskutieren, dass die Diskussion ist nicht nur uns alleine überlassen. Also bitte um reges Melden und Aufzeigen und Kritik und Anmerkungen, Stellungnahme, was auch immer. Anita, es ist die Zivilgesellschaft angesprochen worden und vor allem auch die Frage, was das eigentlich genau beschreibt. Da gibt es ja unterschiedliche politische, aber auch historische Kontexte. In Österreich ist ja Zivilgesellschaft soweit sehr schwach ausgeprägt in einem politischen System, das sehr stark sozialpartnerschaftlich geprägt ist. Ich erinnere zum Beispiel nur, dass die renommierte Anneliese Rohrer, Presseredakteurin und Kommentatorin, zuletzt in der ORF-Sendung im Zentrum beklagt hat, dass wir in Österreich immer über die Politik so schimpfen, dass sie keine Lösungen findet, aber die Zivilgesellschaft selber offensichtlich nicht in der Lage ist, den Zorn in politische Aktion zu übertragen und selber mal irgendwie vor den Ballhausplatz zu gehen oder keine Ahnung, das Parlament zu stürmen, was auch immer. Ja. Also das ist schon ein Wechselspiel der gegenseitigen Verantwortungslosigkeit, wenn man so will. Nichtsdestotrotz interessiert mich sozusagen, inwieweit ihr euch jetzt auch als organisierte Form von kulturpolitischer Interessenvertretung als Teil einer politisch aktiven Zivilgesellschaft versteht, beziehungsweise, und das ist ja eine Frage, die sich immer stellt, wie verhält sich das Ganze zur Politik? Ist das eher, folgt ihr eher einem partnerschaftlichen Verständnis, dialogisch mit der Politik oder eher konfrontativ? Das ist ja auch eine ganz entscheidende strategische Frage der Ausrichtung.
Also zum Zweiten, das kommt immer auf die handelnden Personen an. also, also beziehungsweise auf das politische Gegenüber. Also wenn ich da aus der Schule plaudern darf, wir haben in der Stadt Graz im Moment eine Kulturreferentin, die den Dialog sucht. Und da gibt es auch so etwas wie eine partnerschaftliche Auseinandersetzung. Wir werden immer angefragt als Expertinnen, wenn es um Expertisen geht, die die Kulturpolitikerin dann in weiterer Form verwendet. Im Land ist es ein bisschen anders. Da sehen wir uns einem politischen Gegenüber, das lieber das lieber keine Konfrontation haben möchte, auch keine Kritik haben möchte.